Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Und er hat sie durch seinen Engel gesandt und seinem Knecht Johannes kundgetan, der bezeugt hat, das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. Selig ist, der da liest und die da hören, die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asien: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind, und von Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden. Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott seinem Vater, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden wehklagen um seinetwillen alle Geschlechter der Erde. Ja, Amen. Ich bin das A und das O, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Ich habe Ihnen heute Abend ein Kochbuch mitgebracht. Kulinarische Streifzüge durch Schwaben. In diesem Haus wird man ja so gut versorgt, dass ich nicht fürchten muss, dass dieser Titel bei irgendjemand Magenknurren erregt. Stellen Sie sich vor, ich würde jetzt dieses Kochbuch zur Hand nehmen, würde es aufschlagen und würde versuchen, in diesem Kochbuch zu erfahren, wann morgen früh der erste Zug von Bad Liebenzell nach Calw fährt. Ich würde sicherlich vergeblich suchen. Ich würde dieses Buch nicht im rechten Sinn gebrauchen, denn es ist nun einmal kein Kursbuch, aus dem ich die Abfahrtszeiten von Zügen erfahren kann, sondern es ist eben ein Kochbuch. Ich denke, auch im Blick auf die Offenbarung ist es entscheidend, dass wir uns klar machen, was ist die Offenbarung und was ist sie nicht. Und deshalb lautet unser erster Punkt heute Abend, was die Offenbarung nicht ist. Die Offenbarung ist kein Rätselbuch. Es gibt manche, die machen einen Bogen um die Offenbarung herum, weil sie sagen, die Offenbarung, die ist so rätselhaft. Da sind so viele unverständliche Bilder, die ist so kompliziert. Das verstehe ich ohnehin nicht. Also beschränke ich mich lieber auf die verständlicheren Bücher der Schrift. Nun, natürlich gibt es manche Bilder in der Offenbarung, die auf den ersten Blick vielleicht uns unverständlich erscheinen. Aber wir werden sehen, es gibt so etwas wie einen Schlüssel, um diese Bilder zu verstehen. Und die Offenbarung ist kein Rätselbuch. Nicht wie so ein Logiktrainer, wo man nun dauernd knobeln und rätseln muss, bis man dann die Lösung gefunden hat. Sicher, wir werden vielleicht nicht alles verstehen in der Offenbarung, oder bestimmt nicht alles verstehen in der Offenbarung. Aber Johann Albrecht Bengel hat gesagt, wir werden immer so viel verstehen, dass wir einen Gewinn davon haben. Das Zweite, was die Offenbarung nicht ist: die Offenbarung ist auch kein Schreckensbuch. Wir haben wahrscheinlich die Bilder noch vor Augen. Manche sagen ja, seit dem 11. September hat es sowas wie eine Doppelbelichtung gegeben, dass alles überlagert ist von diesen Bildern von damals. Es war interessant, dass in diesem Zusammenhang das Wort apokalyptisch benutzt worden ist. Man sprach von einem apokalyptischen Geschehen. Nun kommt ja dieses Wort apokalyptisch von der Offenbarung her, denn die Offenbarung, der griechische Name der Offenbarung lautet Apokalypsis. Das heißt, in vielen Köpfen ist die Meinung da, Apokalypse, Offenbarung, hier geht es um schreckliche Ereignisse und wenn dann irgendwelche schrecklichen Dinge in dieser Welt geschehen, dann spricht man von apokalyptischen Ereignissen. Und man denkt, die Offenbarung sei geradezu eine Sammlung solcher schrecklichen Ereignisse, auf die die Welt zusteuert. Vor einiger Zeit erschien das Zeitschriftenmagazin Spiegel mit diesem Titelbild überschrieben Endzeitangst. Und da findet man so alle Schrecken zusammengestellt. Im Hintergrund eine Atombombenexplosion. Man sieht da noch den Rauchpilz aufsteigen, ganz rechts in der Ecke. Weiter vorne ausgemergelte Kinder, Hunger. Dann im Vordergrund des Bildes ein Soldat, der wohl am Grab seines gefallenen Kameraden trauert. Dann Massen von Flüchtlingsströmen. Die Offenbarung, ein Schreckensbuch? Nein. Es werden zwar in der Offenbarung Gerichte geschildert, Gerichte, die ein erschreckendes Ausmaß haben, aber das ist nicht die eigentliche Botschaft der Offenbarung, sondern wir werden noch davon hören, diese Gerichte, die die Offenbarung beschreibt, sie sind nur der Auftakt zur Vollendung des Heilsplanes Gottes. Und am Ende der Offenbarung, da steht dann Offenbarung 21, der neue Himmel, die neue Erde, das neue Jerusalem. Und schließlich, was die Offenbarung auch nicht ist, sie ist kein Fahrplan, sie ist kein Rechenbuch. Es hat in der Kirchengeschichte immer wieder Menschen gegeben, die gedacht haben, aus der Offenbarung heraus könnte man zum Beispiel die Wiederkunft Jesu Christi errechnen. Die aus der Offenbarung nun tatsächlich so etwas gemacht haben, wie einen Fahrplan. Ich denke hier zum Beispiel an Johann Albrecht Bengel, auf der einen Seite ein geistliches Vorbild, ein Vater des Glaubens, so etwas wie ein schwäbischer Kirchenvater, aber er ließ sich doch hinreißen, die Wiederkunft Jesu Christi errechnen zu wollen. Natürlich kannte er Matthäus 24, die Stelle, wo Jesus sagt, es weiß niemand Tag oder Stunde, auch nicht der Sohn. Aber Johann Albrecht Bengel hat so argumentiert, er hat gesagt, zu seinen Lebzeiten wusste Jesus noch nicht den Termin der Wiederkunft. Aber als er dann aufgefahren ist in den Himmel, da hat ihm sein Vater diesen Termin geoffenbart und er hat ihn uns verschlüsselt in der Offenbarung nun zur Kenntnis gegeben. Eine wichtige Rolle hat für ihn dabei die Zahl 666 gespielt und er kam dann auf den Termin 1836. In diesem Jahr soll Jesus Christus wiederkommen. Er hat es nicht mehr erlebt, dass er sich geirrt hat, aber das hat es immer wieder gegeben. Diese Versuche, die Offenbarung zu einem Art Fahrplan zu machen, ich denke an Ereignisse in jüngster Zeit in Korea, Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob diese Ankündigung aufgrund der Offenbarung geschehen ist oder aufgrund irgendwelcher prophetischen Weissagungen. Auf jeden Fall haben da Leute die Wiederkunft Jesu Christi bzw. die Entrückung seiner Gemeinde angekündigt. Jesus is coming, Jesus kommt. Are you ready for the rapture? Bist du bereit für die Entrückung? Und dann eine genaue Terminangabe, 24 Uhr am 28. Oktober 1992. Und viele Christen sind damals in eine regelrechte Panik nun hineingeraten aufgrund dieser Ankündigung. Nein, dazu ist uns die Offenbarung auch nicht gegeben, dass wir versuchen, den Termin der Wiederkunft Jesu Christi zu errechnen. Auch nicht dazu gegeben, dass wir nun genau bis in die Einzelheiten sagen könnten, wir stehen jetzt hier oder hier in der Heilsgeschichte, wie es manche vielleicht tun, die dann sagen, wir sind jetzt zwischen dritter oder vierter Posaune oder was es da für Meinungen gibt. Wenn die Offenbarung das alles nicht ist, kein Rätselbuch, kein Schreckensbuch, kein Fahrplan, was ist sie dann? Zunächst, sie ist ein lesenswertes Buch. Die Offenbarung selber empfiehlt sich als ein lesenswertes Buch. Es geht hier nicht um Empfehlungen von Menschen, sondern die Offenbarung selber empfiehlt sich, Offenbarung 1, Vers 3, da heißt es, selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist, denn die Zeit ist nahe. Im Hintergrund steht der damalige Gottesdienst, da hat ja nicht jeder eine Bibel in der Hand gehabt, sondern da hat einer vorgelesen und die anderen haben zugehört und jetzt heißt es hier, selig ist, der da liest, gemeint ist, der da vorliest und die anderen, die nun zuhören und die diese Worte der Weissagung jetzt nicht nur hören, sondern behalten. Das heißt, aufnehmen in ihr Herz, damit umgehen. Ähnlich wie die Maria, als die Hirten zu ihr gekommen sind in der Weihnachtsnacht, als Jesus geboren ist und ihr dann die Botschaft des Engels überbracht haben, da heißt es ja, und Maria behielt alle diese Worte in ihrem Herzen. Darum geht es, dass wir diese Worte in uns aufnehmen, dass wir damit umgehen, dass wir darüber nachdenken. Was macht die Offenbarung so lesenswert? Zum einen, sie ist lesenswert wegen ihres Verfassers. Die Offenbarung ist das einzige neutestamentliche Buch, das den Anspruch erhebt, direkt auf Jesus Christus als Autor zurückzugehen. Natürlich kann man sagen, auch die Evangelien, Matthäus-Evangelium, Markus, Lukas Evangelium, auch die Paulusbriefe sind letzten Endes von Gott eingegeben. Auch hier haben wir das Wort Jesu Christi vor uns. Aber hier heißt es ausdrücklich, das ist die Offenbarung Jesu Christi. Wir reden immer von der Offenbarung des Johannes, aber das ist eigentlich nicht ganz korrekt. Es geht hier um die Offenbarung Jesu Christi. Und Johann Albrecht Bengel hat sehr schön gesagt, der Herr Jesus ist der Autor, und Johannes hat die Feder geführt. Johannes war so etwas wie ein Sekretär Jesu Christi, als er die Offenbarung niedergeschrieben hat. Das macht die Offenbarung so wertvoll. Sie ist das Wort des erhöhten Christus an seine Gemeinde, an uns. Hier haben wir es nicht mit irgendwelchen menschlichen Worten zu tun, sondern mit seinem Wort, auch wenn natürlich Jesus Christus Johannes benutzt hat als Werkzeug, um uns dieses Wort zu geben. Und dann das Zweite, was die Offenbarung so lesenswert macht, sie ist lesenswert wegen ihres Inhalts. Um was geht es in der Offenbarung? Das Wort Offenbarung, griechisch Apokalypsis, ich habe es schon erwähnt, hat die Bedeutung von Enthüllung. Manchmal ist es ja so, wenn die Autofirmen ein neues Automodell vorstellen, dann steht es da irgendwo im Autohaus und da ist dann ein großes weißes Tuch drüber. Und dann kommt eben der spannende Moment, wo das Tuch weggenommen wird und wo nun dieses Auto dann frei sichtbar ist und von jedem dann angeschaut werden kann. So die Offenbarung, eine Enthüllung. Was wird hier enthüllt? Es geht in der Offenbarung um die Enthüllung der zukünftigen Ereignisse, die nach Gottes Willen geschehen müssen. Es heißt ja in Vers 1, das ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll. Eigentlich wörtlich übersetzt, was in Kürze geschehen muss. Und da, wo im Neuen Testament dieses Muss steht, da geht es immer um den göttlichen Heilsplan. Da müssen Dinge geschehen, weil Gott sie so beschlossen hat. Zum Beispiel Endzeitrede Jesu, Matthäus 24, das alles muss so geschehen. Oder als Jesus von seinem Kreuzestod gesprochen hat, von seinem Leiden, seinem Sterben, da hat er gesagt, des Menschensohn muss in die Hände der Menschen überantwortet werden, weil es Gottes Plan ist. Es geht also hier um Ereignisse, durch die der Heilsratschluss, der Heilsplan Gottes zur Vollendung kommt. Insofern ist die Offenbarung ein prophetisches Buch. Johann Albrecht Bengel hat gesagt, die anderen Bücher des Neuen Testamentes lehren uns, was geschehen ist, wie Christus in die Welt gekommen ist, was er getan und gelehrt hat, wie er nach seiner Erhöhung die christliche Kirche gegründet, erhalten, ausgebreitet und beschützt hat. Nun wird in diesem Buch angezeigt, was weiterhin geschehen soll. Zukunft. Das ist das Große an der Offenbarung. Dass Gott hier seiner Gemeinde, dass Gott hier seine Gemeinde teilhaben lässt an seinen Plänen mit dieser Welt. Dass wir hier einen Blick tun dürfen in Gottes Herzen. Was hat er vor mit dieser Welt? Und während nun die Zukunft für die Menschen um uns her eigentlich nur ein einziges großes Rätsel ist, hat Gott uns in der Offenbarung die großen Linien der Zukunft offenbart und zu erkennen gegeben. Und damit werden wir uns ja nun auch in diesen Tagen noch beschäftigen. Die Offenbarung ist ein lesenswertes Buch. Und sie ist noch mehr. Sie ist Trost- und Hoffnungsbuch der Christenheit. Vorher wurde schon erwähnt, die Offenbarung ein Trostbuch. Warum enthüllt Gott die Zukunft? Warum schenkt er uns Einblick in seine Pläne mit dieser Welt? Diese Enthüllung der Zukunft, sie ist nicht Selbstzweck. Es geht nicht darum, die menschliche Neugierde zu befriedigen. Die Offenbarung schildert die Zukunft auch nicht so detailliert, dass da alle unsere Fragen schon beantwortet wären. Sondern diese Enthüllung der Zukunft geschieht in einer seelsorgerlichen Absicht. Und zwar soll die Gemeinde Jesu angesichts der Anfechtung und Bedrängnis, die sie in dieser Welt erfährt, gestärkt werden und ermutigen. Und ermutigt werden. Wir hier in Deutschland leben ja fast wie in einer Oase. Was nun Bedrängnis, Anfechtung angeht. Es gibt wohl kaum jemand unter uns, der deshalb, weil er Christ ist und weil er anderen gegenüber seinen Glauben bezeugt, der deshalb nun handfeste Nachteile einstecken müsste. Aber diejenigen unter uns, die vielleicht aus den neuen Bundesländern stammen, die wissen, dass es auch Zeiten gegeben hat, wo das anders war. Und dass es viele Länder auf dieser Welt gibt, wo Christen eben nicht diesen leichten Stand haben, wie wir ihn hier vielleicht haben. Die Offenbarung, eine Ermutigung für Christen, die angefochten sind, die bedrängt werden. Und so hat man die Offenbarung dann auch immer wieder verstanden als Trost- und Hoffnungsbuch der Christenheit. Und das wird noch deutlicher, wenn wir uns klar machen, in was für einer Zeit ist die Offenbarung geschrieben worden, in welcher Situation haben die Christen gelebt, die nun zuerst die Offenbarung empfangen haben und gelesen haben. Die Offenbarung wurde höchstwahrscheinlich verfasst gegen Ende der Regierungszeit des römischen Kaisers Domitian. Er hat von 81 bis 96 nach Christus regiert, also Ende des ersten Jahrhunderts. Ich habe hier eine Statue dieses Kaisers Domitian. Domitian war der erste römische Kaiser, der sich zu seinen Lebzeiten offiziell als Gott verehren ließ. Und zwar eben das nicht nur zugelassen hat, wie manche Kaiser vor ihm. Natürlich wurde auch schon ein Augustus zum Teil göttlich verehrt. Aber er hat nun diese göttliche Verehrung gefordert. Er hat nun ganz offiziell auch den Titel Gott für sich in Anspruch genommen. Wenn dieser Kaiser Domitian einen Erlass herausgegeben hat, dann hat dieser Erlass begonnen mit den Worten: Der Herr, unser Gott, befiehlt. Oder wenn er ein Todesurteil herausgegeben hat, dann hat dieses Todesurteil begonnen mit den Worten: Es hat dem Herrn, unserem Gott, gefallen, diesen jenen Menschen zum Tode zu verurteilen. Man musste seinem Thron selbst, wenn dieser Thron leer war, wenn der Kaiser abwesend war, man musste seinem Thron huldigen, sich vor diesem Thron verbeugen. Dieser Kaiser hatte dressierte Papageien, die mussten rufen, Ave Caesar. Und er war auch erfüllt von einem krankhaften Misstrauen. Alle, die ihm irgendwie gefährlich werden konnten, wo er den Eindruck hatte, die könnten seine Herrschaft streitig machen, ließ er kurzerhand beseitigen. Klar, wenn da ein Kaiser ist, der göttliche Verehrung fordert, hier war natürlich der Konflikt zwischen Christen und dem römischen Staat vorprogrammiert. Es kam wahrscheinlich zu seiner Herrschaft noch nicht zu einer systematischen Christenverfolgung, aber es kam immer wieder zu lokalen Verfolgungen von Christen, vor allem in Kleinasien, also im Gebiet der heutigen Türkei, wo der Kaiserkult besonders rasch Fuß gefasst hat. Gerade im Sendschreiben von Pergamon, Sendschreiben an die Gemeinde in Pergamon, das wir morgen behandeln werden, da erfahren wir ja von einem Antipas, der nun bereits das Martyrium erlitten hat. Johannes selber, man hat ihn auf die Insel Patmos verbannt, eine Insel vor der Westküste der heutigen Türkei. Man wollte damit die kleinasiatische Christenheit ihres geistlichen Führers berauben. Man hat gedacht, wenn man ihn auf die Insel bringt, dann ist er mundtot. Dann hat man ihn in seinem Einfluss beschnitten. Aber nun kommt eben die Ironie Gottes, dass ausgerechnet auf dieser Insel, wo nun Johannes sich sicherlich auch Gedanken gemacht hat, wie geht's mit den Gemeinden auf dem kleinasiatischen Festland nun weiter, mit den Gemeinden, für die er sich verantwortlich fühlte, dass ausgerechnet auf dieser Insel er nun die Offenbarung empfängt, die nun Trost und Hilfe für diese Gemeinden in Kleinasien wird. Die Machthaber damals, sie haben gedacht, sie könnten ihn mundtot machen, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Das war die Situation damals, in der die Christen standen. Und in diese Situation nun hinein enthüllt die Offenbarung die wahren Machtverhältnisse. Fritz Grünzweig hat es in seinem Kommentar so schön formuliert. Er schreibt, indem Gott und unser Herr Jesus Christus in der wahren Größe erscheint, wird für alles andere, was sich in der Welt so groß und bedrückend oder berückend gibt, also faszinierend, der richtige Maßstab gewonnen. Wenn sich auch weltliche Herrscher wie Götter gebärden, und Domitian war ja nicht der erste und ist auch nicht der letzte gewesen, so bleibt doch Jesus Christus der Herr über die Machthaber auf Erden. Das wird ja gleich im ersten Kapitel deutlich gemacht, Kapitel 1, Vers 5, wo es dann heißt von Jesus Christus, dass er der Herr ist über die Könige auf Erden. Und in Offenbarung 19, wo es um die Wiederkunft Jesu Christi geht, da heißt es dann in Vers 16, er trägt einen Namen, geschrieben auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte, König aller Könige und Herr aller Herren. Das heißt, ihm gebührt alle Ehre, er wird auch das letzte Wort haben. Und damit verbunden ist nun die Enthüllung der Zukunft. Das ganze Geschehen in der Offenbarung läuft auf die Wiederkunft Jesu Christi zu. Und deshalb steht auch die Wiederkunft Jesu Christi, der Hinweis auf sein Kommen, bereits am Anfang, Kapitel 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und es werden ihn sehen alle Augen. Und diese Wiederkunft Jesu Christi wird dann ausführlich geschildert in Kapitel 19, der wiederkommende Herr, der den Sieg behält über den Antichristen und seine Helfer. Sicher, vorübergehend sieht es so aus, als ob das Böse triumphiert. In Offenbarung 13, in Vers 7, da steht ja dieser schwere und dunkle Satz, dass dem Antichristen Macht gegeben wurde, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Das heißt, vorübergehend sieht es so aus, als ob die Gemeinde Jesu auf verlorenem Posten steht, als ob sie nichts mehr zu melden hat in dieser Welt. Als ob das Böse triumphiert, aber ich habe schon angedeutet, das ist nicht das Letzte, sondern die Offenbarung zeigt uns, wie Jesus Christus das letzte Wort behält. Auch wenn es zwischendurch dunkel werden kann in unserer Welt, und die Offenbarung spricht ja dann auch von Gerichten, die über diese Welt gehen, dann leuchtet am Horizont schon das helle Licht einer neuen Schöpfung auf. Offenbarung 21, neuer Himmel, neue Erde. Und weil Jesus die Schuldfrage gelöst hat, deshalb wird er auch die Machtfrage lösen. Das wird ja in Offenbarung 5 deutlich. Da wird uns Jesus vor Augen gestellt als das Lamm, das geschlachtet ist, als der Gekreuzigte. Und dieser Gekreuzigte, ihm wird jetzt die Vollmacht gegeben, die Siegel zu öffnen, das heißt, den Heilsplan Gottes vollends zur Vollendung zu bringen. Jemand hat es mit einem lateinischen Wortspiel so ausgedrückt. Kirchenvater Augustin. Victor quia victima, das heißt übersetzt Sieger weil Opfer. Victor ist der Sieger, victima das Opfer. Wir können in der deutschen Sprache dieses Wortspiel leider nicht wiedergeben. Jesus ist der Sieger, weil er das Opfer geworden ist, weil er der Mann von Golgatha ist. Und Karl Heim hat gesagt, die Versöhnungstat, die am Kreuz geschehen ist, und die neue Schöpfung gehören so unzertrennlich zusammen wie der Blitz und der langanhaltende Donner, der ihm nachfolgt. Die Gemeinde, die die Macht der Weltversöhnung erfahren hat, wartet darum auf die Weltverwandlung genau mit derselben Spannung, mit der wir, wenn der Blitz vor unseren Augen niedergefahren ist, das Donnerrollen erwarten. Karfreitag ist der Blitz, und so sicher, wie auf den Blitz der Donner folgt, so wird nun auch auf das Versöhnungsgeschehen am Kreuz nun die Stunde folgen, wo Jesus in seiner Herrlichkeit und in seiner ganzen Machtfülle offenbar werden wird. Karl Heim hat in diesem Zusammenhang noch ein anderes Bild gebraucht. Er hat gesagt, es ist wie wenn da eine Lawine über einem Dorf hängt. Und keiner weiß, wann diese Lawine herunterbricht. Da kann ein Jodler genügen, um diese Lawine auszulösen. Das kann jeden Augenblick geschehen. Und dann sagt er, in dieser Lawine steckt das Potenzial einer ungeheuren Kraft, die dann ihre Wirkung entfalten wird, wenn diese Lawine herunterkommt. Und so sagt er, in dem Versöhnungsgeschehen Jesu Christi am Kreuz steckt eine unwahrscheinliche Kraft, die sich dann entfalten wird, wenn Jesus Christus wiederkommt. Ja, jetzt will ich einfach mal fragen, können Sie noch? Gut, ich will versuchen, Punkt 6 und 7 dann ja zügig dann durchzumachen. Ich möchte noch ein paar Worte sagen zur Auslegung der Offenbarung. Es gibt verschiedene Ansätze der Auslegung, und ich denke, es ist gut, wenn man da einfach ein klein wenig Überblick hat, damit man dann auch, wenn man Literatur über die Offenbarung liest, irgendwelche Kommentare vielleicht, dass man die dann ein Stück weit einordnen kann. Da gibt es zunächst die welt- und kirchengeschichtliche Auslegung der Offenbarung. Sie versteht die Offenbarung als einen Abriss der Welt- und Heilsgeschichte. Oder wir könnten auch sagen Welt- und Kirchengeschichte. So haben beispielsweise Martin Luther oder auch Johann Albrecht Bengel die Offenbarung ausgelegt. Sie haben die Ereignisse der Offenbarung, die da geschildert werden, verglichen mit den Ereignissen der Geschichte, der Welt- und Kirchengeschichte, und haben versucht, da Verbindungen herzustellen. Zum Beispiel wird uns in Offenbarung 8 ist es geschildert. Es handelt sich hier um das dritte Posaunengericht, wie da ein großer Stern vom Himmel fällt, wie eine Fackel brennt und dann auf den dritten Teil der Wasserströme und auf die Wasserquellen fällt. Johann Albrecht Bengel hat es bildlich ausgelegt, und er hat gesagt, Wasserströme, das weist hin auf den Nil und damit auf Ägypten. Und dieser Stern, der da vom Himmel gefallen ist, es handelt sich hier um den Irrlehrer Arius, der damals die ganze alte Kirche durcheinander gebracht hat mit seiner Lehre, dass Jesus nicht wahrer Gott gewesen ist, sondern eben lediglich ein mit göttlicher Kraft begabter Mensch, so wie es heute noch die Zeugen Jehovas lehren. Also er hat gemeint, ein Ereignis der Kirchengeschichte in der Offenbarung wiederentdecken zu können. Oder dann in Offenbarung 17, wo geschildert wird, wie die Hure Babylon zerstört wird und wie sie ausgeplündert wird. Da hat Martin Luther dann zum Beispiel gemeint, das sei die Plünderung Roms gewesen durch den damaligen habsburgischen Kaiser, also ein Ereignis seiner Zeit. Wir wissen jetzt im Nachhinein, dass man sich bei dieser kirchen- und weltgeschichtlichen Auslegung nun eben oft auch geirrt hat und vergaloppiert hat. Diese Deutungen, die haben sich immer wieder als spekulativ erwiesen. Aber sie hat natürlich auch einen Wahrheitsmoment. Und der Wahrheitsmoment ist der, dass es in der Welt- und Kirchengeschichte immer wieder so etwas gibt wie Vorschattungen dieser endzeitlichen Ereignisse, die in der Offenbarung beschrieben werden. Zum Beispiel dieser Kaiser Domitian, dieser römische Kaiser Domitian, er war nicht der Antichrist, aber er war sicherlich so etwas wie eine Vorschattung des Antichristen. Und so lassen sich natürlich auch manche kirchengeschichtlichen Ereignisse mit der Offenbarung nun in Verbindung bringen. Und wenn dann manche in jüngster Zeit die Zerstörung der beiden Türme des World Trade Centers in New York mit dem Untergang der Hure Babylon in Offenbarung 18 in Verbindung gebracht haben, dann ist es natürlich auch höchst spekulativ und eine sehr fragwürdige Auslegung. Allenfalls könnte man vielleicht sagen, hier ist so etwas wie eine Vorschattung dessen, was möglicherweise dann noch kommen wird. Dann die zeitgeschichtliche Auslegung. Sie deutet die Offenbarung von den damaligen zeitgeschichtlichen Verhältnissen her. Das heißt, sie geht davon aus, dass die Offenbarung mit ihren Schilderungen eigentlich nicht über das erste Jahrhundert nach Christus hinausgeht. Und hier ist eben dann Domitian der Antichrist und Rom ist die Hure Babylon, also das damalige antike Rom. Die Voraussetzung, die dahinter steht, ist, dass man sich eigentlich jetzt nicht vorstellen kann, eine echte Prophetie über Jahrhunderte hinweg. Also dass Johannes schon damals Ereignisse vorausgesagt haben könnte, die erst Jahrhunderte später dann sich erfüllen. Allerdings hat auch diese Auslegung etwas Wahres, einen Wahrheitsmoment. Natürlich geht die Offenbarung weit über die zeitgeschichtlichen Verhältnisse hinaus, aber die zeitgeschichtlichen Verhältnisse sind ein Stück weit so etwas wie ein Modell dessen, was am Ende geschehen wird. Also wenn wir die damaligen Verhältnisse anschauen, Domitian und die antike Stadt Rom, dann haben wir so etwas wie eine Vorschattung, wie ein Modell dessen, was am Ende sein wird. Aber natürlich greift die Zukunftsschau der Offenbarung weit über die damalige Zeit hinaus. Und schließlich noch die endgeschichtliche Auslegung. Sie sieht in der Offenbarung, zumindest ab Kapitel 4 dann, eine Schilderung der endgeschichtlichen Ereignisse, das heißt der Ereignisse, die der Wiederkunft Jesu Christi vorausgehen bzw. ihr folgen. Das heißt, dass die Offenbarung oder dass die Ereignisse, die in der Offenbarung geschildert werden, für uns immer noch zum größten Teil zukünftige Ereignisse sind. Deshalb dann auch manches so schwer verständlich, weil einfach die Zeit noch nicht reif ist. Ich denke, dass diese endgeschichtliche Auslegung der angemessenste Zugang ist zur Offenbarung. Allerdings mit dieser Einschränkung, dass natürlich diese endgeschichtlichen Ereignisse sozusagen ihre Schatten vorauswerfen. Das heißt, die Entwicklungen, die in der Offenbarung beschrieben werden, die lassen sich auch schon in der Gegenwart oder auch in der Vergangenheit in einer modellhaften Weise dann immer wieder entdecken. Und insofern hat dann auch die sogenannte reichsgeschichtliche Auslegung ihre Berechtigung, die in der Offenbarung Grundlinien sieht der Entwicklung von Welt und Gottesreich. Mir hat ein Bild in diesem Zusammenhang geholfen. Hier wird die biblische Prophetie verglichen mit einer Wendeltreppe, mit einer Spirale. Und jetzt stellen Sie sich einfach vor, da steigt jemand diese Wendeltreppe hoch. Er kommt immer wieder an denselben Punkt, aber jeweils dann eine Etage höher. Und so ist es auch nun mit der biblischen Prophetie, wenn ich es einfach am Beispiel des Antichristen deutlich machen darf. Es ist wie so eine Wendeltreppe, die meinetwegen beginnt mit Antiochus dem IV. Epiphanes im 2. Jahrhundert vor Christus, diesem syrischen König, der Jerusalem unter seine Kontrolle gebracht hat und dort nun äußerst grausam geherrscht hat, versucht hat, die jüdische Religion auszurotten. Und der so etwas darstellt wie der Antichrist des Alten Testamentes, also ein Vorläufer des Antichristen. Und dann geht die Spirale weiter. Und dann kommt dieser Domitian, der wieder so etwas darstellt wie die Vorschattung des Antichristen. Und dann geht die Spirale weiter. In der Zeit Napoleons haben viele Christen gedacht, Napoleon sei der Antichrist. Weil sie dachten, ist das nicht das, was in Offenbarung 13 geschildert wird, die tödliche Wunde und dann diese scheinbare Auferstehung. Napoleon wurde besiegt in der Schlacht von Waterloo, wurde dann auf die Insel Elba gebracht. Jeder hat gedacht, nun sei dieser Mann unschädlich gemacht und dann kommt er wieder, landet in Südfrankreich und die Soldaten strömen ihm wieder zu und er steht auf wunderhafte Weise wieder da in alter Stärke. Viele Christen haben sich damals gefragt, ist das der Antichrist? Aber es war allenfalls vielleicht eine Vorschattung dessen, was sein wird. Viele Christen haben sich gefragt, ist Hitler der Antichrist? Aber es war nur eine weitere Etage auf dieser Spirale, bis dann die biblische Prophetie ihre Erfüllung findet in diesen endzeitlichen Ereignissen. Ja, die Auslegung der Bilder möchte ich übergehen. Das werden wir dann noch an den Texten selber etwas einüben. Sondern, wenn Sie mir noch 5 Minuten geben, dann würde ich noch zu dem letzten Punkt was sagen, zu der Frage der Naherwartung. Es heißt ja in diesem ersten Kapitel der Offenbarung, dass es hier um Ereignisse geht, die in Kürze geschehen sollen. Und dieses Wort hat schon manches Kopfzerbrechen gemacht, auch dann die Worte, die am Ende der Offenbarung stehen, wo Jesus sagt, siehe, ich komme bald. Und dann denkt man so nach und überlegt, es sind seither fast 2000 Jahre vergangen und wie ist es eigentlich zu verstehen, in Kürze geschehen und siehe, ich komme bald. Nun, es gibt 2 Formen von bald bzw. in Kürze. Man kann dieses bald im chronologischen Sinne verstehen, im zeitlichen Sinne. Und dann kann man natürlich sagen, was in den nächsten Wochen oder Monaten oder wenigstens dann in den nächsten Jahren nicht passiert, das passiert nicht bald, sondern das passiert eben dann nach geraumer Zeit. Aber es gibt auch ein anderes Verständnis von bald und von nahe, nämlich in dem Sinn, dass bestimmte Ereignisse jederzeit eintreffen können. Und auch das möchte ich am Beispiel deutlich machen. Es gibt in Amerika eine Vereinigung von Atomwissenschaftlern, die eine Zeitschrift herausgeben. Und auf dem Titelbild der Zeitschrift befindet sich eine Weltuntergangsuhr. Und die Uhr zeigt nun die Zeit an, die nach Meinung der Atomwissenschaftler nun, oder besser gesagt, diese Uhr zeigt die Nähe eines drohenden Atomkriegs an. Also 12, das wäre dann der Zeitpunkt des Nuklearkrieges. Und je nach Bedrohlichkeit Je nach politischer Lage stehen die Zeiger dieser Uhr entweder 5 vor 12 oder 2 vor 12 oder vielleicht auch nur 10 vor 12. So in der Zeit des Kalten Krieges, als der Kalte Krieg seinen Höhepunkt erreicht hat, da stand diese Uhr auf 2 Minuten vor 12. Und nach der Wende, Wiedervereinigung Deutschlands, Zusammenbruch des kommunistischen Regimes, da wurde diese Uhr zurückgestellt auf 10 vor 12. Jetzt ist uns natürlich allen klar, niemand will damit natürlich sagen, es sind noch 10 Minuten bis zum Atomkrieg, sondern diese Zeiten sind zu verstehen im Sinne jeder Zeit. So nahe, so ist die Weltlage, so ist die Situation. Und so nun auch im Blick auf die Wiederkunft Jesu Christi. Wir leben in einer Zeit, die so ist, dass nun jeden Augenblick, jederzeit diese Ereignisse nun eintreffen können, von denen die Offenbarung spricht und die Wiederkunft Jesu Christi einleiten. Dass Gott immer noch Geduld hat, sagt uns der 2. Petrusbrief in Kapitel 3, das hängt damit zusammen, dass er nicht will, dass jemand verloren geht. Dass möglichst viele Menschen noch die Gelegenheit zur Umkehr haben. Und so möchte ich schließen mit einem Beispiel, das der badische Erweckungsprediger Alois Henhöfer in einer Predigt einmal gebraucht hat. Er hat gesagt, es ist gerade so wie in Karlsruhe vor dem Tor. Da stehen die Mietwagenfahrer, wir würden heute sagen die Taxis, mit ihren Wagen und warten auf die, die mitfahren wollen. Und da schaut der Fuhrmann hinein in die Stadt und schaut sich fast die Augen aus. Endlich kommt einer. Aber er fährt noch nicht fort. Er macht den Schlag auf, lässt den ersten hineinsitzen. Aber er will seinen Wagen voll haben. Jetzt geht er ans Pferd, macht sich dran zu schaffen, schaut wieder in die Stadt hinein. Da kommt noch einer. Als hineingesessen, sagt er, sitzen schon 2 drin. Jetzt macht er noch an den Zügeln herum und schaut wieder. Da kommt noch einer. Den setzt er auf den Bock, aber er fährt immer noch nicht fort. Voll will er haben. Da kommen noch 2, die setzt er hinten drauf. Jetzt ist voll, jetzt kann keiner mehr mit. Und dann sagt Alois Henhöfer, schaut, so fährt dem Heiland sein Gnadenwagen in der Welt herum. Da wartet und wartet er mit dem Ende der Welt, bis alles, was sich hat bekehren wollen, bekehrt ist. Es meinen aber die Leute, wenn man selber bekehrt sei, dann müsste gleich das Ende der Welt kommen. Nein, lass auch andere hinein. Ich würde noch gern mit uns beten. Ja, lieber Herr, dafür wollen wir dir danken, dass du uns in deinem Wort Einblick schenkst in deine Pläne mit dieser Welt. Herr, es sind Pläne des Heils. Herr, es sind Gedanken der Liebe, die du mit dieser Welt hast. Herr, wir wollen dir danken für die Perspektive, für die Hoffnung, für die Zukunft, die du uns durch dein Wort schenkst. Herr, dass wir wissen dürfen, der Tag kommt, wo du deine Verheißungen wahrmachen wirst. Der Tag kommt, wo du das letzte Wort behalten wirst. Herr, hab Dank, dass nicht Leid und Gewalt und nicht menschliche Macht das Letzte ist, sondern dass du der Herr bist, der das letzte Wort spricht. Herr, und wir wollen dir danken, dass du immer noch einlädst zu dir, dass dein Evangelium immer noch verkündigt wird. Herr, und so schenk es, dass doch noch viele den Ruf hören und die Zeit nützen. Hab Dank für deine Geduld und für deine Barmherzigkeit. Dir wollen wir uns jetzt auch anbefehlen für diese Nacht. Amen.